Hallo, es ist an. Sehr schön. Ich freue mich ganz sehr, heute hier sein zu können. Wir als Familie haben vor knapp 4 Wochen unseren dritten Sohn auf dieser Welt begrüßen können, sind sehr, sehr dankbar, auch stolz. Wir sind insgesamt jetzt 9 Wochen in Deutschland, leben und arbeiten in Rumänien, machen dort einen missionarisch-sozialen Dienst. Dazu mehr dann später. Ich habe heute selber richtig gemerkt, wie diese Zeit des Lobpreises mir ganz sehr gut getan hat. Das ist so richtig Balsam auf der Seele. Nicht nur die schönen Lieder, nicht nur Melodie, sondern den Blick auf Jesus selbst zu wenden und zu sagen, Jesus, sei du der Herr in meinem Leben. Komm du ganz neu. Da dürfen auch mal Tränen kommen, da darf man aufstehen oder auch sitzen bleiben. Gott ist da. Und wie gut ist es, dass wir einen Gott haben, der mit ganzem Herzen, ja mit seinem ganzen Leib, mit allem, was er ist, sich uns zuwendet, die Arme weit macht und sagt, ich bin da, ich möchte in dein Herz einziehen. Vor ungefähr 300 Jahren gab es eine Bewegung in Deutschland, wo die sogenannten Pietisten einige Christen, die sich inspiriert lassen haben vom Wort Gottes und vom Heiligen Geist, die durch das Land gezogen sind und in Städte und Dörfer das Evangelium gebracht haben. Und interessanterweise hat es hier auch im Erzgebirge damals gefunkt. Und das Wort Gottes, das kam an bei den Menschen. Und es sind Quellen entstanden, die scheinbar bis heute nicht versiegt sind. Und wisst ihr, was interessant ist? Wir kommen ja so ein bisschen rum durch halb Osteuropa und Deutschland. Es gibt sehr wenig Orte, von denen bis heute noch so viel Ausstrahlung ausgeht wie aus dem Erzgebirge. Starkes Zeugnis. Ich möchte kurz meine eigene Lebensgeschichte kurz anreißen. Ich bin in Siebenbürgen aufgewachsen, das heißt Siebenbürgen, mitten in Rumänien. Meine Eltern sind Deutschstämmige, das heißt wir haben zu Hause Deutsch geredet, im Kindergarten und in der Schule Rumänisch. Mit 8 Jahren sind wir ausgewandert, das war damals nach der Revolution in Rumänien, nach der Wende, war das so, dass die meisten Deutschen nach Deutschland gegangen sind und ich habe zu diesem Zeitpunkt in Rumänien meine innere Heimat verloren. Sie ist dort geblieben und ich kam hier in Deutschland ganz schwer an. Dann mit 12, 13, 14 hatte ich eine richtige Rebellionsphase gegen meine Eltern. Mein Vater ist Pfarrer. Wir sind mehrfach umgezogen, auch in Sachsen, haben dann zum Schluss im Vogtland, im frommen Vogtland, gewohnt und ich hatte eine Rebellionsphase und habe alles Mögliche angestellt, was man sich so vorstellen kann. Ich habe mit 13 Jahren damals angefangen, Drogen zu verkaufen in der Schule. Das hing damit zusammen, dass mein Bruder angefangen hat, diese zu konsumieren, er aber selbst schon älter war und sich nicht getraut hat, so richtig zu dealen. Ja, und er hat gesagt, du pass auf, du kannst dein Taschengeld aufstocken, hilf mir einfach dabei, an die und die Leute das Zeug zu verkaufen. Und habe ich das gemacht. Ja, Haschisch und Marihuana war regelmäßig bei mir in der Tasche. Dann bin ich hingegangen und habe das Zeug verkauft. Keiner hätte damals gedacht, dass ich als kleiner 13-Jähriger dieses Zeug verkaufe. Ich habe selber mehrfach das auch geraucht und aus irgendeinem Grund, heute weiß ich, es war Gott, ist mir immer schlecht davon geworden. Ich habe dann gebrochen und habe das nicht weitergemacht. Sonst wäre ich vielleicht heute irgendwie ein Drogenjunkie oder gar nicht mehr hier. Dann habe ich sehr, sehr viel getrunken. Das ist mir besser bekommen. Habe geraucht. Und mit meinem damaligen Freundeskreis, wir mussten uns immer was beweisen, haben wir dann angefangen, Einbrüche zu machen. Nicht wegen dem Wert, den wir geklaut haben. Wir haben fast nichts geklaut, was wirklich Wert hatte. Aber wir mussten kaputt machen. Ja, unser Leben war kaputt, also haben wir auch kaputt gemacht. Und der Höhepunkt war dann mit 15, am 23. Januar 2003, da sind wir bei den Zeugen Jehovas in einen Königssaal eingebrochen, haben dort alles kaputtgeschlagen, was uns vor die Hände kam, vor die Augen kam, und haben dann zum Schluss noch mit einem Feuerlöscher all unsere Spuren beseitigt. Ich möchte nicht wissen, was die Grundsanierung dieses Gebäudes dann gekostet hat. Wir standen dann in der Zeitung, wir wurden auch polizeilich gesucht, aber die Polizei hat uns nie erwischt. Und ein Dreivierteljahr später hat mich Gottes Liebe erwischt. In einem Saal bei einer christlichen Konferenz. Ich war innerlich ganz leer, aber doch irgendwie so weit, ich sag mal, christlich angehaucht, dass ich noch einmal mich auf diese Veranstaltung getraut habe. In einem großen Saal in Reichenbach, einer Konferenz von Jugend mit einer Mission, saß ich ganz hinten in einer dunklen Ecke und habe mein Leben Jesus hingehalten und habe gesagt, du weißt, dass es alles kaputt ist. Bitte mach du es neu. Und Gottes Liebe kam in mein Leben und ich bin bis heute dankbar dafür. Seitdem habe ich keine Einbrüche mehr gemacht, ich habe keine Drogen mehr gedealt, ich habe nur noch unter sehr gesunden Maßen Alkohol genossen. Ich habe nicht mehr geraucht. Und Gottes Liebe hat angefangen, mein Leben zu verändern. Als Heimatloser, als jemand mit einem ganz kaputten Herzen, hat er mich dann später zu Menschen gesendet, geschickt, die auch heimatlos sind, die auch kaputt sind. Aber ich durfte Heilung erfahren und darf jetzt diesen Menschen dienen. Mehr dazu dann gleich. Weil ich wusste, was ich angestellt habe, dieser Einbruch bei den Zeugen Jehovas und noch eben die anderen Einbrüche, habe ich dann angefangen, nach meiner Bekehrung in die Läden zu gehen, wo wir Sachen geklaut haben, oder zu den Menschen zu gehen, wo wir eingebrochen sind, und habe mich dafür entschuldigt und habe ganz konkret mit meinem Taschengeld das zurückbezahlt, zurückerstattet, was wir dort geklaut haben oder kaputt gemacht haben. Und bei den Zeugen Jehovas, die kamen ja auch regelmäßig zu uns, ja, die gingen ja auch zu den Pfarrern und die waren dann auch bei uns regelmäßig. Und da habe ich gesagt, ich würde gerne mal mit ihnen sprechen. Ja, gerne. Da habe ich mich entschuldigt für das, was ich gemacht habe. Die haben mich mit ganz großen Augen angeguckt. Ja, ein Pfarrerssohn bricht ein. Und interessant, ja, die haben gesagt, wenn du glaubst, dass dir vergeben ist von Gott, dann wollen wir dir auch vergeben. Ganz interessant, ja, Zeugen Jehovas. Wenn du glaubst, dass dir von Gott vergeben ist, dann wollen wir dir auch vergeben. Von unserer Seite her ist alles in Ordnung. Wir haben den ganzen Schaden bereinigen können, aber es ist noch polizeilich gemeldet. Bitte geh doch zur Polizei und stell dich. Damals als 17-Jähriger mit schlotternden Knien bin ich in den Bus eingestiegen, einen Tag, zwei Tage drauf, bin nach Klingenthal gefahren zur nächsten Polizeistation, bin dort rein, da war so ein großes Fenster vor mir und ich sag doch dort durchs Mikro, ich würde mich gerne selbst anzeigen. Der guckt mich an. Nochmal bitte. Ja, ich würde mich gerne selbst anzeigen. Da kam der dort raus, ja, stand vor mir. Was wollen Sie hier? Ich hab da mal das und das und das gemacht. Ich würde mich gern selbst anzeigen. Da hat er die Akte rausgesucht und ich wurde dann vernommen. Der ganze Prozess praktisch wurde mir dann gemacht. Ich stand dann vor Gericht in Plauen und die ganze Sache, alles, was ich angestellt habe, wurde als verjährt zurückgelassen. Ja, also keine Strafe, keine Stunden, nichts. Ich habe dort vor Gericht gesagt, ich habe Jesus Christus in mein Leben aufgenommen. Es tut mir sehr leid, was ich angestellt habe. Ich stehe zu meinen Fehlern und zu allen Konsequenzen. Und wenn Sie wollen, ich bin bereit, alles zu tun, was Sie mir auch auferlegen. Es wurde als verjährt zurückgelassen. Mit 21 Jahren sollte die ganze Akte gelöscht werden. Ich war froh, dankbar, das Abitur stand vor mir und ich hatte einiges noch vor in meinem Jugendkreis. Wir haben zu der Zeit so wirklich ganz besondere auch Glaubenserlebnisse auch gehabt bei uns da im Vogtland. Einige Wochen später kommt ein Brief nochmal vom Amt. Ich muss mich nochmal vorstellen. Als Angeklagter ist man nicht beauftragt, eine Zeugenaussage zu machen. Also man kann die Zeugenaussage verweigern als Angeklagter. Aber sie wussten, dass ich diese Straftat nicht alleine getan habe und haben mich nochmal als Zeuge aufgerufen, dass ich nochmal vors Gericht komme. Und als Zeuge musst du aussagen. Sonst gibt es Beugehaft. Beugehaft heißt Haft, bis du dich beugst. Als Erwachsener mindestens bis zu 6 Monaten. Bis zu 6 Monaten. Ich stand dann vor der Richterin. Erstmal in einem 4-Augen-Gespräch. Sie erklärte mir das alles. Ich habe gesagt, passen Sie auf, ich will wirklich nach dem deutschen Gesetz leben und ich möchte nicht gegen das Gesetz verstoßen. Aber ich kann niemals meinen Freunden, mit denen ich damals das angestellt habe, was ich nicht in Ordnung finde, ich kann denen niemals mehr was von Jesus Christus erzählen und sie selbst zu der Überzeugung bringen, die ich ja erreicht habe, wenn ich sie jetzt hier verpetze. Das kann ich nicht machen. Er hat gesagt, ja, Herr Schaser, also dann bis zu 6 Monate Beugehaft. Ich fuhr nach Hause, habe meine Jugendgerichtshelferin angerufen, weil ich total verzweifelt war. Als noch nicht Volljähriger bekommt jeder Angeklagte eine Jugendgerichtshelferin, die praktisch den Fall mit untersucht und dann für einen fürspricht. Ich rufe sie an und sie hat gesagt, wann war der Termin? Am 7. September, sagt sie, du hast Glück. 3 Tage vor deinem Geburtstag, bevor du 18 geworden bist. Das heißt, wenn der Termin mit der Richterin ein paar Tage später gewesen wäre und du hättest die Aussage verweigert, hätten es 6 Monate Beugehaft sein können. Dadurch, dass du noch minderjährig warst, hast du Glück, es können höchstens 4 Wochen sein. 4 Wochen Jugendvollzugsanstalt. Aber in deinem Fall, meinte sie so, werden es höchstens 2. In meiner Verzweiflung, dass es ja wirklich sein kann, dass ich ins Gefängnis komme, rief ich meine ältere Schwester an. Sie hatte mich so im Glauben zu dem Zeitpunkt auch begleitet. Und ich sage, du, Elias, kann sein, ich komme ins Gefängnis. Ich habe keine Ahnung, was jetzt werden soll. Und sie sagt, Benni, das ist doch super. Die im Gefängnis, die brauchen Jesus. Ich war nicht ruhiger. Ja? Also, die Gerichtsverhandlung kam. Ich habe nicht die gleiche Richterin gehabt wie im 4-Augen-Gespräch, sondern die Richterin, die ein paar Monate vorher sozusagen die erste Gerichtsverhandlung geleitet hat. Sie sieht mich und lacht mich an, lächelt mir zu. Und ich sitze dort und sie ruft den Staatsanwalt auf und sagt, was haben Sie zu sagen? Er klagt mich an, alles, was ich ja nicht nach Gesetz und Recht tue. Sie bittet mich um meine Stellungnahme. Ich erkläre ihr das, dass ich nicht meine Freunde, damals nicht mehr engen Freunde, sondern eher ja, Bekannte, nicht anklagen kann, nicht verpetzen kann. Sonst kann ich denen nie wieder was von Jesus erzählen. Und sie bittet dann die Jugendgerichtshelferin, dass sie nochmal Stellung nimmt. Man muss sich vorstellen, ja, der Rechtsanwalt mir gegenüber, die Jugendgerichtshelferin so schräg links vor mir gegenüber der Richterin. Und da steht diese Frau auf und sagt, wir kennen diesen jungen Mann. Wir wissen, dass er sein Leben bereinigen möchte und es getan hat. Wir wissen, dass er nach Recht und Gesetz leben möchte. Und weil wir ihn kennen, beanspruche ich jetzt und hier Freispruch für Benjamin Schaser. Die Richterin sagt, Herr Staatsanwalt, haben Sie noch etwas dagegen zu setzen? Nein. Und ich wurde vor Gesetz freigesprochen. Das ist die Szene, die uns erwartet vor dem himmlischen Vater. Der Teufel, der wird versuchen, uns anzuklagen, uns jedes kleine Ding ranzuschmeißen, ranzuspucken. Aber Jesus Christus wird aufstehen und sagen, Vater, wir kennen ihn. Es stimmt, er ist ein Sünder. Luther sagt, ich bin ein Madensack. Ein Madensack, ja Luther. Ja. Aber in mir ist Jesus. Und Jesus wird dort stehen und sagen, Vater, wir kennen ihn, er ist ein Madensack. Aber er hat mich aufgenommen. Um meines Namens willen, weil ich alles bezahlt habe. Freispruch. Freispruch. Und jetzt können wir jeden einzelnen Namen einsetzen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Jetzt schaue ich nochmal wegen der Technik. Ah, ja. Hier sind mehrere. Das, ja? Super. Schön. Wenn es euch nicht stört, würde ich mich mit hinsetzen. Ja? Ah nee, ich sehe es gerade. Ich habe es ja auch als Bildschirm. Dankeschön. Also, ihr habt eine super Technik hier und ganz, ganz tolle Leute. Übrigens auch der Lobpreis. Und ja, ich bin total beeindruckt und sehr, sehr dankbar, immer wieder hier sein zu können. Als Heimatloser, der immer wieder in der Abhängigkeit zu Jesus selbst steht, darf ich in Rumänien eine Arbeit tun, die für mich selbst immer wieder auch ein Wunder ist, Gottes Wunder in dieser Welt. Und ich habe gesagt, aus dem Erzgebirge fließt immer noch eine Quelle, Erzgebirge, Vogtland, ja, ein Teil vom Chemnitzer Land, es fließt eine Quelle, eine Glaubensquelle und wir sind ein Teil dessen, derer, die von dieser Quelle auch immer wieder neu auch gespeist werden oder neues, frisches Wasser auch erleben dürfen. Die Arbeit in Rumänien ist mehr oder weniger aus diesem sächsischen Raum auch entstanden und wird weiterhin auch durch viele, viele Gebete, durch viele Gaben auch getragen. Mitten in Siebenbürgen machen wir die Arbeit im ungarisch sprechenden Raum Keresztor. Das ist die Stadt, wo unser Jugendzentrum steht. Das ist die Stadt. In dieser Stadt stand das zweitgrößte Kinderheim Rumäniens. Und die Domus-Arbeit hat dort angefangen, zuerst sozial jungen Leuten zu helfen und dann auch mit unserer Arbeit auch geistlich. Wir haben eine Jugendarbeit, so wie man sich Jugendarbeit hier in Deutschland vorstellen kann. Wir treffen uns mehrfach die Woche mit jungen Leuten. Einmal die Woche haben wir einen Jugendabend, machen ganz viele Aktionen miteinander, gestalten ihre Freizeit zusammen. Das ist unser Jugendzentrum. Wir mieten dieses Gebäude. Zuerst hatten wir nur die Hälfte. Dann wurde die zweite Hälfte frei und der Besitzer des Hauses sagte, nehmt doch bitte alles. Für den gleichen Preis. Wir bezahlen für dieses Haus um knapp 700 Quadratmeter Innenraum. Bezahlen wir so viel, wie in Annaberg eine Dreizimmerwohnung kostet. Ja. Ein Riesengeschenk. Und dort in diesem Haus haben wir unsere Jugendräume. Dann im Garten machen wir unsere Jugendabende, wenn schönes Wetter ist. Oder Lagerfeuerzeiten, Freizeiten. Wir verbringen zusammen die Zeit. Dann feiern wir gemeinsam Gottesdienste und ganz intensiv die Mitarbeiterbegleitung. Junge Leute, die im Kinderheim aufgewachsen sind, haben ganz Schweres erlebt und wir wollen sie begleiten, dass sie selbst in Verantwortung treten. Nicht nur für ihr eigenes Leben, das natürlich in allererster Linie, aber dann auch für andere, dass sie merken, sie sind nicht die letzten Empfänger von, ich sag mal, Sozialhilfe, ja, oder Liebeszuwendung, sondern sie selbst dürfen auch weitergeben. Wer nur empfängt und nichts weitergibt, ja, der wird ganz schnell zum Toten Meer. Aber da, wo es weiterfließt, ja, da ist eine Quelle da. Da wird man immer wieder neu von Gott gespeist und man darf weitergeben. Mitarbeiterbegleitung. Dann gibt es ein wöchentliches Sportprogramm und verschiedene andere Aktionen innerhalb der Jugendarbeit. Zwei Bibelverse, die mich sehr bewegen. Ich sprach, als es mir gut ging. Ich werde nimmermehr wanken. Aber als du dein Antlitz verbargest, erschrak ich. Psalm 30, Vers 7 und 8. Gott widersteht den Hochmütigen, Den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Beugt euch also demütig unter die starke Hand Gottes, damit er euch zu seiner Zeit erhöhe. All eure Sorgen werft auf ihn. 2009 im Herbst war ich gerade auf einem Arbeitseinsatz mit insgesamt 7 jungen Leuten. Ich hatte 14 Monate zuvor einen Neuwagen gekauft, Dacia Logan, 7-Sitzer, in Rumänien, ein ganz tolles Auto. Wir saßen voll in diesem Auto, hinten dran noch ein Hänger. Wir haben in unserer Arbeit jungen Leuten die Möglichkeit geschaffen, dass sie ihre Fahrschule machen. Und der eine junge Mann, der hatte seine theoretische Prüfung bestanden. 2 Tage später sollte er die praktische Prüfung machen. Und ich dachte mir so, ich gebe ihm noch ein paar Fahrstunden. Habe ihn dann gebeten, sich ans Lenkrad zu setzen. Er hat sich angeschnallt. Wir anderen waren nicht angeschnallt, weil wir nur über einen Feldweg gefahren sind. Und die letzte Krümmung, bevor wir zum Stehen kommen sollten, ja, da lag so ein bisschen Splitter auf der Straße und es ging danach so einen leichten Abhang runter. Er hat die Kurve ein bisschen zu scharf genommen und wie so in Zeitlupe, wie man es sich nur irgendwie vorstellen kann, rutschen wir dort von der Straße schräg runter auf die rechte Seite, auf das Dach, auf die linke Seite und das Auto sah so aus. Die Karosse war Schrott. Über dem Fahrer kam das Dach 15 cm runter. Zu dem Zeitpunkt waren meine finanziellen Mittel, unsere finanziellen Mittel, nicht sehr groß, um nicht zu sagen, wir hatten fast kein Geld. Ich hatte eine Vollkaskoversicherung auf das Auto und jeder Mensch mit einem gültigen Führerschein hätte dieses Auto fahren dürfen. Hätte bei einem Schaden, hätte die Versicherung alles übernommen. Aber er hatte noch keinen gültigen Führerschein und ich hätte nur 3 Worte sagen müssen. Ich bin gefahren und hätte einen Neuwagen bekommen. Wirtschaftlicher Totalschaden war das Auto. Ich bin gefahren. Aber Versicherungsbetrug ist auch Betrug. Und die Leute, die mit dem Auto saßen, die wussten, dass ich denen schon seit über 2 Jahren andauernd davon erzähle, leb ehrlich, du sollst nicht lügen und nicht stehlen, da kommst du nicht weiter. Jetzt geht dort vor meinen Augen das Auto zu Schrott. Ich bin nicht mal selber richtig dran schuld gewesen, also irgendwie doch, aber auch nicht. Ich habe kein Geld. Und was nun? Wir waren damals verlobt, wollten 9 Monate später heiraten, haben es dann auch so gemacht und haben gebetet und haben gerungen innerlich. So richtig gerungen, gesagt, Gott, was sollen wir jetzt nun tun? Wie soll es jetzt nun wirklich weitergehen? Vielleicht noch eine Klammer, dieses Auto war zu dem Zeitpunkt das einzige Fahrzeug, was wir innerhalb unserer Jugendarbeit verwenden konnten. Was sollen wir jetzt nun tun? Wir haben gebetet und uns entschieden, wir wollen ehrlich bleiben. Ich habe die Versicherung gekündigt, wir haben das Auto abgeschleppt in eine Werkstatt von meinem Bruder. Er lebte zu dem Zeitpunkt in Rumänien und haben nach und nach dieses Auto wieder hergerichtet, haben das Auto komplett entkernt, außen alles abgeschliffen, ein Maurer hat dann das Auto verkittet, wir haben die größten Stellen wieder auseinandergebogen und 9 Monate später konnten wir in diesem Auto heiraten. Die Arbeit an diesem Auto ist menschlich, das kann, ich sag mal, jeder. Aber das Wunder, was wir erlebt haben, ist, dass wir kaum Finanzen hatten, um die Hochzeit zu finanzieren. Wir mussten einiges in das Auto hinein investieren und haben einzelnen Freunden einfach erzählt, was passiert ist, haben niemanden darum gebeten, uns irgendwie finanziell zu unterstützen, irgendwie ja, uns etwas zu überweisen. Wir haben niemanden von unserer finanziellen Situation erzählt. Und da kamen Leute auf uns zu und haben gesagt, uns beeindruckt das so stark, so sehr, dass ihr ehrlich sein wollt, schickt uns doch bitte eure private Kontonummer zu. Und am Ende der Reparaturen haben wir bis auf 100 Euro genau die Gesamtinvestition wiedererstattet bekommen. Keinem dieser Freunde fehlt es, damals oder heute. Sie wurden auch wieder gesegnet. Und Gott hat an uns dieses Wunder getan, dass er sagt, wenn du ehrlich bist, bin ich selbst der Garant. Wenn du deine Schuld bekennst und es sie mir abgibst, und wir haben Gott um Vergebung gebeten, dass wir so nachlässig gehandelt haben, wenn wir unsere Schuld bekennen, Gott selbst ist Garant und er steht und er versorgt. Für uns ein Wunder, das sich durch die Arbeit durchzieht. Und seit diesem Zeitpunkt, wurden wir immer mehr auch bestätigt und haben wir immer mehr auch Glauben fassen wollen, dass Gott uns auch finanziell trägt. Wir haben ein Jahr später nach der Hochzeit als Ehepaar entschieden, wir wollen keine Bettelbriefe mehr schreiben über unsere Arbeit. Zu dem Zeitpunkt standen wir gerade in der Krise, es war ja auch die Finanzkrise 2011 und war alles nicht so einfach. Viele Vereine haben riesige Hilferufe gestartet und wir haben uns entschieden, wir wollen keine Hilferufe mehr starten, wir wollen keine Bettelbriefe mehr schreiben. Wir stellen vor und Leute sollen selbst entscheiden, ob sie das mittragen wollen oder nicht. Wir haben das damals unserem Vorstand gesagt, der war nicht begeistert davon. Seit 2011 ist unser Gesamtbudget unserer Arbeit, hat sich verdreifacht. Ja, ohne Bettelbriefe. Ich kann nur Gott danken dafür. Er ist Garant, er versorgt. Es ist sein Werk, es ist sein Reich. Und wir sind Werkzeuge in seiner Hand, nicht unabhängig. Innerhalb unserer Arbeit machen wir auch Freizeiten für die jungen Leute, die wir begleiten, mit dem Kinderheim-Hintergrund, Freizeiten auch mit Leuten hier aus Deutschland, die dann mit dazukommen, Freizeiten mit Leuten aus China, Freizeiten mit Leuten aus Österreich. Aus China, da gibt es eine Kooperation mit dem CVJM Nürnberg und der bringt dann jedes Jahr 20 Chinesen zu uns nach Rumänien. Interessant, viele von denen sind nicht Christen und wir wissen jetzt schon konkret von 4 Leuten, die sich in Rumänien bekehrt haben. Für uns einfach ein Dankesgeschenk Gottes, dass er Menschen einmal um die halbe Welt schickt, damit die Leute in Rumänien, ja, in einem der ärmsten Länder Europas, dass sie dort zu Jesus finden. Genial. Auch diesen Sommer Möglichkeiten an der Freizeit teilzunehmen, an der Rüstzeit. Thomas Friedemann, der Jugendwart der evangelischen Jugendarbeit Marienberg. Also wer gerne mitfahren möchte. Oder es gibt auch das Domus Begegnungswochenende im Herbst. Da werden wir auch als Ehepaar dabei sein und noch weitere Missionare auch aus Rumänien, die in unserer Arbeit auch tätig sind, in der Lutherhöhe in Vilau. Die Kirchenburg Arkaden. Nach der ersten Freizeit in Rumänien 2008 haben wir mit den Mitarbeitern dieser Freizeit einen neuen Freizeitenort gesucht. Wir waren damals eingemietet in einem riesengroßen Freizeitenheim mit vielen anderen Gruppen und haben gemerkt, dass sich die Leute, die wir begleiten, die Leute aus dem Kinderheim, ganz schnell zurückziehen, wenn so viele, viele andere noch dabei sind. Wir sind dann auf einen Pfarrer zugegangen, den wir ganz zufällig getroffen haben, ein früherer Kollege meines Vaters, und haben gesagt, Mensch, Johannes, hast du da nicht irgendwo ein kleines Pfarrhaus, wo vielleicht 2 Räume da sind und eine ganz einfache Küche und wir würden dann dort unsere Freizeiten machen? Und er guckt uns an und sagt, Freizeiten, christliche Freizeiten, kommt nach Arkaden. Arkaden ist diese Kirchenburg, 8 Türme, 2 geschlossene Ringe, eine Wehrkirche in der Mitte, dahinter ein Riesenpfarrhaus, Grundmaße 13 x 29 Meter. Eine Scheune, das ganze Areal 1,5 bis 2 Hektar groß. Riesengroß. Wir haben gesagt, das ist uns zu groß, das wollen wir nicht. Haben aber dann dort die erste Freizeit gemacht. Uns hat es gepackt. Dann gab es noch ein EU-Projekt, wo diese Kirchenburg dort wieder hergerichtet worden ist. Es gibt keine evangelische Gemeinde mehr. Also die Deutschstämmigen, die in Siebenbürgen diese Kirchenburgen aufgebaut haben, die waren alle evangelisch und die sind ausgewandert, ja, wie meine Familie ja auch. Und es gibt niemand mehr, der in dieser Kirche mehr Gottesdienst feiert. Und dann sagt uns der Pfarrer, später haben wir dann noch mit dem Bischof der Landeskirche von Siebenbürgen gesprochen und dann sagen sie uns, kommt ihr doch als junge Leute mit euren jungen Erwachsenen, mit den Jugendlichen, die ihr begleitet, aus den Kinderheimen, die zum Großteil Romas sind, Zigeuner, kommt ihr doch und gestaltet hier neu Leben. Fangt mit einer jungen Gemeinde hier neu an. Und wir durften das jetzt tun, die letzten Jahre haben dort angefangen, so nach und nach die ersten Räume herzurichten und freuen uns unheimlich an diesem wunderschönen Gelände. Zurzeit haben wir jetzt gerade so eine Bauaktion, die Scheune richten wir wieder her, rechts oben, wie sie aussah. Dann haben wir einen Vorbau rangemacht, die Giebelseiten angefangen zu verkleiden und jetzt wollen wir sie zumachen im April, das heißt Türen und Fenster reinbauen und dann innen mit dem Innenausbau weitermachen. Wir haben mit der Scheune angefangen, das ist das kleinste Objekt auf dem Gelände und haben gesagt, wir machen uns erstmal ans kleine Gebäude ran, richten es her, schauen, dass dort dauerhaft jemand wohnt, jemand aus Rumänien oder jemand aus Deutschland. Und dann wollen wir nach und nach die Freizeitenarbeit ausbauen. Wir haben zurzeit 3 Monate im Jahr sind wir ausgebucht und wir könnten das weiter ausbauen. Aber es fehlen uns die Mitarbeiter, die diese Arbeit mitgestalten. Ja, wir haben auch in den ersten Jahren auch die Mauern wieder aufgebaut. Man kann sich das vorstellen wie im Buch Nehemia, wo die Mauern von Jerusalem eingestürzt waren. So war das auch auf diesem Gelände. Die Außenmauern von dem Pfarrhausgelände, die waren eingestürzt. Und dann haben wir die wieder hochgezogen. Die Nachbarn konnten einfach über die Mauer drüber steigen, haben Sachen mitgehen lassen. Wir haben die Mauern wieder aufgebaut, um einen Schutzraum zu schaffen für die Leute, die dort vor Ort sind, während den Freizeiten. Ja, und wir suchen immer wieder Menschen mit baulicher und praktischer Begabung. Also wer da Interesse hat, ganz konkret dort mitzuarbeiten, lang- oder kurzfristig, sehr gern. Hier noch ein Bild von unserer letzten Freizeit zu Silvester 2015-2016, auch mit Leuten aus Marienberg. Die Roma-Arbeit, jetzt muss ich mal einen Bogen schlagen. Wir arbeiten mit Menschen oder haben mit Menschen angefangen zu arbeiten, die im Kinderheim aufgewachsen sind. Diese Leute stammen aus Roma-Siedlungen, sehr armen Siedlungen, die ihre Kinder abgeben, wenn sie nicht weiter versorgen können und wieder in die Kinderheime abgeben. Das heißt, die Kinder in den Kinderheimen, die haben Eltern und Geschwister, kennen sie aber zum Teil gar nicht. Wir kennen 26, 27-Jährige, die haben noch nie ihre Eltern gesehen. Dann haben wir angefangen, mit ihnen zusammen ihre Verwandten zu besuchen, sind in die Roma-Siedlungen gefahren und waren selbst betroffen, was für eine Not in diesen Siedlungen ist. In der einen Siedlung in Tscheke-Folver haben wir dann uns festgelegt, dass wir dort regelmäßig hinfahren wollen und mit den Kindern arbeiten wollen. Das praktischste Beispiel, was Erziehung und Bildung ausmachen kann, ist, wir haben eine junge Frau in der Arbeit, sie hat im Kinderheim ihr Abitur gemacht, wir haben sie dann gefördert, auch mit einem Stipendium, sie ist dann zum Studium gegangen hat in deutscher Sprache soziale Arbeit und Theologie abgeschlossen, hat 10 Geschwister in dieser Roma-Siedlung, die sind alle Analphabeten. Ihre Eltern können nicht lesen, nicht schreiben, sind psychisch und körperlich behindert. Krass. Wie so ein Unterschied sein kann. So haben wir angefangen, mit diesen Kindern zu arbeiten, sie zu prägen. Meine Frau hat damals eine Hausaufgabenbetreuung angefangen, vor etlichen Jahren. Und dann hatten wir nicht ausreichend Räume für diese Arbeit und haben weiter darum gebetet, Gott, tu doch bitte Türen auf. In der gesamten Bevölkerung ist eine große Abneigung gegenüber den Romas. Und niemand möchte Gebäude an sie oder an die Arbeit mit Roma vermieten. Bevor ich jetzt von einem Wunder, was wir erlebt haben, erzähle, noch eine sehr, sehr tiefe und traurige Nachricht, ein Schlag innerhalb unserer Arbeit. Am 12. Juni letzten Jahres sind 6 Personen, die wir in dieser Arbeit mit den Roma, die wir intensiv begleitet haben, in einem ganz tragischen Autounfall verstorben. 2 Pärchen waren auf dem Weg von Ungarn, wo sie auf dem Feld bei Großbauern gearbeitet haben, auf dem Rückweg nach Rumänien. Die Frauen, beide Frauen waren hochschwanger. Und auf diesem Rückweg in Rumänien, in der Nähe von Arad, gab es einen ganz schlimmen Autounfall. Sie sind frontal in oder unter den LKW gekommen, sind alle verstorben. Ja, auch die anderen Beifahrer und das junge Mädchen, die Tochter von dem einen Pärchen. Also das Alter der Leute ist mit dran. Der Miklos, der 29-Jährige, der hat 3 Kinder, 2 davon kommen regelmäßig, ja, der eine täglich bei uns in die Arbeit. Die anderen jungen Leute, die haben wir begleitet, schon in der Hausaufgabenbetreuung, in der Arbeit mit den Kindern, sie waren mit auf Freizeiten. Und dann so ein Schlag. Wir wussten von manchen, dass sie sich ganz bewusst für Jesus entschieden haben, und wir wussten von anderen es nicht, wie es aussieht. Und an die Situation in dieser Roma-Siedlung in Czechowice, wo wir ja schon seit jetzt fast 7 Jahren arbeiten, die Situation, das war total zerworfen. Die Eltern, die waren aufgeschmissen, die Verwandten. Sie hatten keine finanziellen Mittel, die Leichen überführen zu lassen. Ganz, ganz schwere Situation. Wir haben uns dann als Jugendarbeit dafür eingesetzt, dass diese Überführung überhaupt stattfinden kann, und waren dann mit dabei, als dann die Särge kamen und dann bei der Beerdigung. Haben versucht, Trost zu spenden, den Leuten nahe zu sein. Missionarische Arbeit durfte ich durch dieses Erlebnis lernen, heißt nicht nur Zeugnis geben und fröhlich sein und die Menschen zu begleiten, damit sie Jesus Christus annehmen. So eine missionarische Arbeit heißt auch manchmal, durch tiefe Schläge durchzugehen. Und ihr kennt es auch, der Tod gehört zum Leben. Es ist schwer, aber der Tod gehört zum Leben. Wie gut es ist, dass wir wissen, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Ich versuche das mal kurz darzustellen. Kannst du kurz aufstehen? Drehen uns so zu. Wenn jemand Jesus Christus in sein Leben aufnimmt, dann reicht Jesus ihm die Hand. Ja? Wenn jemand einem die Hand zuwendet, Jesus hat ja seine Hände schon uns zugewandt. Wenn jemand uns die Hand zuwendet, ja, Jesus nimmt die Hand, und er nimmt sie nicht so, ja? Sondern ich mach's mal so. Ja? Jesus hält. und er hält uns. Und wenn jemand aufgrund einer psychischen Krankheit, aufgrund einer tiefen Lebenskrise, wie auch immer, wenn er sagt, ich kann nicht mehr glauben und loslässt, lass mal los, ja, reiß dich los, ja, 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 Jesus hält. Jesus hält. Und deswegen sagt Jesus, Dankeschön, deswegen sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und sie kennen mich und ich kenne sie und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Wenn du dein Leben einmal Jesus gegeben hast, deine Beziehung mit ihm festgemacht hast, dann sei dir dessen gewiss, niemand. Kein Unfall und kein Schicksal kann dich aus seiner Hand reißen und erst recht nicht der Teufel. Amen. Das Lied Ehre sei dem Vater, Ehre sei dem Sohn, Ehre sei dem Heiligen Geist, seit er in uns wohnt, habe ich dann übersetzt ins Ungarische und wir leben ja in diesem ungarisch sprechenden Raum und es kommt eine Zeit, wo kein Tod mehr wird sein und kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei und Gott wird bei uns wohnen. Und wir werden seine Kinder sein. Und er selbst, ja Gott selbst wird bei uns sein. Vielleicht nehmen wir uns kurz eine Minute. Und lassen Sie es nochmal auf uns wirken. Ja? Jesus macht seine Beziehung mit uns ernst. Lasst uns unsere Beziehung mit Jesus auch ernst machen. Und dann würde ich gern weitermachen. Ich möchte noch kurz ein Zeugnis erzählen im Zusammenhang mit diesem Unfall. Der junge Miklos, der war 2013 mit uns auf einer Freizeit. Wir haben eine Teenie-Freizeit gemacht und hatten eine Seilaktion mit so einem Sicherungsseil. Und nach dieser Aktion saßen wir am Lagerfeuer und ich habe nochmal erzählt und habe gesagt, wisst ihr, Jungs, Jesus Christus ist dieses Sicherungsseil in unserem Leben. Er ist derjenige, der, wenn unser Leben, warum auch immer, einen Bach runtergeht, ja, oder wir abstürzen, er ist derjenige, der unser Leben hält. Auch über den Tod hinaus. Und ich habe gesagt, wollt ihr das mit mir glauben und wollt ihr eure Beziehung mit Jesus festmachen und dieses Sicherungsseil für euer Leben annehmen? Und dann mir gegenüber saß der Miklos, der Miki, und er guckt mich an, ja, mit seinen Teenie-Augen voller Begeisterung und sagt, ich will meine Beziehung mit Jesus festmachen. Er war der Erste und dann folgten ihm 8 Stimmen, die gesagt haben, wir wollen unsere Beziehung mit Jesus festmachen. Wir haben zusammen gebetet und Miklos hat sein Leben Jesus gegeben. 1,5 Jahre später baut er mit uns an der Kinderarche an einem Gebäude und erzählt mir, dass er jetzt bald nach Ungarn gehen wird. Und ich sage, Miklos, du gehst nach Ungarn? Du gehst doch eigentlich noch in die Schule. Nee, ich habe die Schule geschmissen und so. Ich habe jetzt eine Freundin und sie ist schwanger. Und ich so, aha, aber du bist doch erst 15. Sagt er, ja, ich werde jetzt bald 16 und die Chilla, die ist meine Freundin. Und wir brauchen etwas Geld, damit wir das Haus meiner Eltern erweitern. Das heißt, sie setzen dann an die bestehende Hütte noch 3 Wände ran und dann ist es noch ein weiteres Haus. Und er hat mir das so gesagt und meinte, ja, wir gehen jetzt nach Ungarn, um uns Geld zu verdienen. ja, damit wir das noch machen können. Chilla ist im vierten Monat. Ja, und dann noch ein paar Monate später die Nachricht, dass er nicht mehr lebt. Und für mich die Gewissheit, Jesus Christus sagt, und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Miklos darf ich mit Gewissheit im Himmel wiedersehen. Gott sei Dank. Die Kinderarche oder das Haus für Roma-Kinder. Ich habe erzählt, wir haben mit den Kindern und Jugendlichen aus dieser Roma-Siedlung angefangen zu arbeiten. Immer mit den jungen Leuten aus dem Kinderheim zusammen, ja, die ihr eigenes Volk, ihrem eigenen Volk dienen. Niemand in Rumänien möchte dem Roma-Volk dienen, aber die Leute aus dem Kinderheim dienen jetzt ihrem eigenen Volk, wie Mose angefangen hat, seinem Volk zu dienen. Und wir haben angefangen, dieses Haus herzurichten, ein Neu- oder Fast-Neubau. Unterstützt wurden wir vom Sächsischen Jugenddankopfer der Evangelischen Kirche hier in Sachsen. 2013. Das sind jetzt so ein paar Baubilder. Ich gehe die mal etwas schneller durch. Wir haben in diesem Haus drei Gruppenräume, eine Großküche, einen Speiseraum und eine kleine Mitarbeiterwohnung. Beim Innenausbau hatten wir auch Hilfe hier aus Marienberg und viele, viele andere Gruppen waren auch dabei und haben uns mit unterstützt. Die Fliesen waren fast alle Fliesen im Haus, waren Restposten von Firmen aus Deutschland. Ja, das wurde dann zu einem riesigen Puzzle zusammengesteckt. Unser Fliesenleger hat sich nicht immer darüber gefreut, dass von mancher Fliesenart es nur ein oder zwei gleiche gab, aber er hat es super gemacht. Letztes Jahr im Frühling hatten wir Unterstützung von der Bibelschulgruppe aus Österreich, vom Schloss Klaus. Ja, und wir hatten ursprünglich knapp 3 Jahre Bauzeit eingeplant. Nach 15 Monaten konnten wir die ersten Programme im Haus anbieten, nach 18 Monaten das Haus einweihen. Links oben das ursprüngliche Haus, dann das projizierte Haus vom Architekten, links unten das Haus im Rohbau und dann jetzt fertig, kurz vor der Einweihung. Zur Einweihung mit knapp 200 Gästen dann in dem Ort vor dem Haus haben wir dann miteinander gefeiert, zuvor noch einen Gottesdienst deutsch-ungarisch gestaltet und feierlich das Haus eingeweiht. Es finden jetzt täglich für 24 angemeldete Kinder findet ein tägliches Programm statt, 0. bis 2. Klasse. Die Kinder kommen aus der Schule direkt ins Haus, können sich dann dort waschen, können kriegen eine Obstpause, sie können dann frei spielen, es gibt dann biblische Inputs, Lieder, es gibt dann eine gemeinsame Mahlzeit, Hausaufgabenbetreuung. Das Ganze dauert 4,5 Stunden und dann werden sie von unseren Mitarbeitern nach Hause begleitet. Ja, es gibt dann noch ein wöchentliches Programm für die 3. und 4. Klasse und da wollen wir jetzt so schnell wie möglich auch für diese Gruppe ein tägliches Programm anbieten. Es mangelt auch dort an Mitarbeitern. Ich habe schon gesagt, es ist ganz schwer in Rumänien unter der normalen Bevölkerung Leute zu finden, die gerne dem Roma-Volk dienen. Ja, und es besteht auch da eine Möglichkeit, eine Patenschaft ganz konkret zu einem Kind zu übernehmen, wer das möchte. Wir machen dann auch Freizeiten mit den Kindern und Teenies. Und dann zu Weihnachten gibt es die Weihnachtspakete, auch von Freunden aus Sachsen gepackt. Vor ungefähr 3,5 Jahren haben wir uns dann gefragt, wie können wir die Arbeit weiter finanzieren? Partnervereine aus Rumänien haben uns dann gesagt, dass sie Hilfsgüter bekommen aus Deutschland, die sie nicht komplett nur für ihre Arbeit verwenden können, das heißt an Bedürftige weitergeben oder ihre eigenen Räume ausgestalten, an die Mitarbeiter weitergeben, sondern dass dann immer noch was übrig ist und sie diese Dinge, die übrig sind, in einem Secondhand-System weiterverkaufen. Wir haben uns dann gefragt, ob wir das auch machen können, haben unsere Freunde aus Sachsen angeschrieben und gefragt, wäre das für euch überhaupt denkbar, dass wir auch Dinge verkaufen? Und wir haben dann eine riesen Zustimmung bekommen. Die Leute haben gesagt, wir können euch ganz viele Sachen schicken. Wir kriegen viel mehr als das, was wir euch bisher geschickt haben. Und so haben wir einen Flohmarkt angefangen. Das ist unser Mitarbeiterteam. Wir machen 20 Mal im Jahr auf, haben dann für 4,5 Stunden offen. Es kommen bis zu 500 Kunden in unsere Räume. Wir haben insgesamt 24 Mitarbeiter oder Mithelfer, 5 davon an der Kasse und 19 schauen, dass nichts geklaut wird. Und wir können über diesen Second-Hand-Verkauf, konnten wir allein im letzten Jahr über 60.000 Euro erwirtschaften. Ja, eine Riesensumme, ja, alles mit Produkten, die, ich sag mal, in Deutschland weggegeben, weggeschmissen werden würden. Ja. Also wer da Interesse hat, uns irgendwie mit zu unterstützen, es gibt auch wieder eine Hilfsgütersammlung bei der Spedition Weber, ich glaube bei Chopau ist es, Ende Mai. Ja, wer Informationen haben möchte, kann er sich gern noch an mich wenden. Da kann man einfach seinen Kleiderschrank ausräumen. Alles, was noch irgendwie gut ist, nicht nur Kleidungsstücke, sondern auch Hausrat, Bettwäsche, Schuhe und. Man kann das dann hinbringen, Kleinmöbel, aber wirklich nur kleinere Möbelstücke. Und dann kommt es mit nach Rumänien. Ja, herzlichen Dank an all die, die das auch schon tun oder all die, die das tun wollen. Ja, das ist unser Mitarbeiterteam. Wir durften da ganz viele Wunder erleben, wie auch das in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Und wir sind sehr dankbar für jeden Einzelnen. Noch ein Schlusswort. Eine Sache, die mich in den letzten Wochen sehr bewegt hat, ist das Bibelwort aus 1. Petrus Kapitel 2, 4 und 5. Kann das jemand nachschlagen und uns vorlesen? Ich habe zwar meine Bibel da, aber die bringt diesen Vers nicht ganz so punktiert rüber, wie zum Beispiel die Luther-Übersetzung oder eine andere Übersetzung. Du hast hier, das ist welche Übersetzung?
Luther. Oder 1. Petrus 2, 4 und 5. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus.
Ganz herzlichen Dank. Die Bibel spricht von Steinen an verschiedenen Stellen. Ja? Der Tempel wurde mit Steinen gebaut. Sie wurden zusammengelegt, zusammen aufgebaut und es hat diese Steine haben einen Schutzraum geschaffen für diejenigen, die drin gelebt haben. Jetzt schreibt das Neue Testament von lebendigen Steinen, meint damit, dass Jesus der erste lebendige Stein ist und wir auch lebendige Steine sein sollen. Das heißt, wenn wir das Alte Testament nehmen und das Neue Testament, wir sollen einen Schutzraum schaffen für Schutzbedürftige. Jetzt kennt ihr die Aussage, dass Jesus fragt seine Jünger, was glaubt ihr, wer bin ich? Petrus schaut ihn an und sagt, du bist Gottes Sohn. Und Jesus sagt, bingo, du hast es verstanden. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Baut jetzt Jesus auf Petrus, seine Gemeinde? Wenn Geschwister aus der katholischen Gemeinde mit hier sind, ich möchte nicht die katholische Kirche in Frage stellen, aber im Griechischen ist dieser Vers ein Wortspiel. Du bist Petro, steht da. Du bist Petro. Petro ist der Stein. Petrus, Petro. Du bist der Stein. Und auf diesen Felsen, sagt Jesus, ich selbst, will ich meine Gemeinde bauen. Im 1. Korinther lesen wir, und niemand, kein Evangelist, kein Apostel, kein Prophet kann einen anderen Grund legen, als der schon gelegt ist, Jesus Christus. Er ist das Fundament. Er ist der Felsen der Brandung und Petrus ist der Stein, der auf diesem Felsen steht. Und es kommen die Stürme und es kommt der Wind und er schlägt an den Felsen und der Fels in der Brandung steht. Und auf diesen Felsen aufgebaut sind wir sicher. Aber nicht wir selbst sind Fundament, auch nicht Petrus. Jesus ist das Fundament. Er ist der Fels, Petra. Jesus selbst sagt, ich bin der Eckstein. Wo ist denn ein Eckstein aufgebaut? Wir haben in unserer Kirchenburg sehr viele Natursteinmauern. Und die Ecksteine, das sind große Quader, die sind immer an den Ecken aufgebaut. Die halten dieses ganze Gebäudekonstrukt überhaupt zusammen. Die Leute damals, die hatten nicht so tolle Mörtel wie wir heute. Die haben mit Lehm oder mit Erde praktisch die Steine vermörtelt. Das hat nicht gehalten. Wenn du normale Steine nimmst und die Ecke aufbaust, dann würde das Gebäude zusammenstürzen. Also hat man große Quader an die Ecken übereinander gelegt. Und die halten das Gebäude. Die tragen die Verantwortung für das Gebäude. Und an einer anderen Stelle sagt Jesus, ich bin der Schlussstein. Wo liegt denn der Schlussstein? Wenn man ein Gewölbe sich jetzt hernimmt, dann ist der Schlussstein, der Mittelstein, ganz oben drin. Und dieser Mittelstein in Kombination mit den Außenmauern trägt die ganze Last. Jesus ist der Felsen, das Fundament. Jesus ist der Eckstein im Gebäude. Er trägt die ganze Verantwortung. Und Jesus ist der Schlussstein. Welche Verantwortung trägst du und ich? Wir tragen im Reich Gottes nur die Verantwortung, die Jesus selbst uns zutraut, zuspricht. Nicht mehr und nicht weniger. Wir tragen im Reich Gottes höchstens, nach Jesu Plan, höchstens sein Joch, das er jedem Einzelnen von uns ganz individuell auflegt. Aber wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir Verantwortung für sein Reich übernehmen müssen, im Sinne, dass wir es halten müssen, wir es erkämpfen müssen, wir es erstreiten müssen. Nein, Jesus selbst ist Garant. Er selbst trägt sein Werk und er spricht dir eine Aufgabe zu und er spricht mir eine Aufgabe zu und nur das sollen wir tun. Dann sind wir geeignete Steine in seinem Bauwerk. Nicht mehr und nicht weniger. Jesus sagt, sein Joch, was er jedem Einzelnen ganz individuell auferlegt, ist ein leichtes Joch. Amen.